Ich möchte unsere Bibelstelle lesen, die eigentlich unsere ganze Thematik aufzeigt. Die Bibelstelle steht im Jesaja 66 ab Vers 1. Ich lese auszugsweise bis Vers 13. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich aber will den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Vers 5. Hört das Wort des Herrn, ihr, die ihr zittert vor meinem Wort. Dann Vers 10. Freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie, ihr alle, die ihr sie liebt. Frohlockt, teilt nun auch ihre Freude mit ihr, ihr alle, die ihr euch um sie betrübt habt. Indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überfließenden Bach. Und ihr sollt gestillt werden. Man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knien liebkosen. Wie einen, den seine Mutter tröstet, soll ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Wisst ihr, jetzt kommt wieder dieses Grundproblem beim Bibellesen. Ich sage es jetzt einmal ungeschützt. Wenn jemand neu bekehrt ist, frisch wiedergeboren, Gotteskind, dann ist es völlig normal, dass er die Bibel einfach liest. Aber je länger, wenn jemand fleißig das Wort Gottes untersucht, dann passiert etwas. Er merkt plötzlich, dass die Bibel kein Buch ist, das im Endeffekt nur, ich sage es mal so, Lehren hat oder nur Erzählungen über die Heilsgeschichte beinhaltet, sondern dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ein Ganzes ist. Und dass alle auch Begebenheiten des Alten Testamentes, alle Zahlen, alle Erzählungen, alle Berichte, alles zusammen mit dem Neuen Testament ein vollkommenes, harmonisches Bild gibt, wo Gott sich und seinen Sohn offenbart. Und hier sagt die Bibel ganz klar: Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen? Er sagt klar, es nützt überhaupt nichts, dass ihr ein Haus baut. Das hat auch den Grund in 1. Könige 8, 27, wo man das einfach in großer Demut und Ehrfurcht zur Kenntnis nehmen muss. Das sagt nämlich die Bibel: Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einer Tatsache: Der Bibelleser, wo konsequent jahrelang Bibel liest und genau darauf achtet, was die Schrift sagt, versteht den Vers. Weil die Bibel sagt ja nicht, dass Gott allein im Himmel wohnt, sondern die wirkliche Wohnung Gottes ist 1. Timotheus 6,16, wo es heißt, dass Gott immer unzugängliche Licht wohnt. Und ich sage es einmal vorsichtig, das ist dann das, was wir eigentlich unter dem totalen Himmel verstehen. Das ist ein unzugängliches Licht, aber die Himmel sind nicht rein vor ihm, sagt die Bibel. Aus dem Grund muss Gott den jetzigen Himmel, auch den Thronsaal, wo der Satan auftreten darf, muss er vernichten. Der Teufel hat ja im Lufthimmel Zugriff und Zutritt. Er kann uns aus dem Luftraum angreifen. Drüber ist der Himmel, wo der Thronsaal Gottes ist, wo die Stiftshütte steht, die echte. Und in diesem Thronsaal hat der Teufel Zutritt, siehe Hiob 1. Und wenn es unrein ist vor ihm, muss es vernichtet werden. Und hier sagt uns die Bibel ganz klar, es ist nämlich so, dass selbst alle Himmel und der Himmel, Himmel ihn nicht fassen können. Gott ist unfassbar in diesem unzugänglichen Licht. Und dann sagt er: Wie viel mehr soll mir ein Haus, das ihr auf der Erde baut, nützen, dass ich darin wohnen könnte? Und jetzt haben wir schon mal die Überschrift für unsere Tempel. Alle unsere Tempel sind nur ein Vorbild. Nur ein Vorbild. Nur ein Schatten. Ich wiederhole es nochmal. Erster Vorläufertempel war das Zelt der Zusammenkunft, 2. Mose 33, wo einfach Gott, die Schechina, die Wolke und die Feuersäule, die ja auch nur ein Schatten war, Weil die echte Gegenwart Jesu, die echte Shechina, wenn die gekommen wäre, ich betone es nochmals, wäre die alle tot umgefallen. Man kann in die Heiligkeit Gottes nicht treten, ohne einen Filter. Und dieser Filter, der uns schützt und uns gleichzeitig den Zugang ermöglicht, wir wissen das als neutestamentliche Gläubige, das ist der Herr Jesus. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ohne den Herrn Jesus kannst du nicht zum Vater kommen. Du kannst ihm nicht begegnen. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, dieses Vorläuferzelt wurde dann abgelöst von unserem heutigen Thema, von der Stiftshütte. Und diese Stiftshütte war, ich möchte es betonen, das steht in Apostelgeschichte 7,44, die hatte eine Besonderheit. Und zwar, dort steht, das Zelt des Zeugnisses war in der Mitte unserer Väter in der Wüste, so wie der, welcher mit Mose redete, es zu machen befahl. Nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Und hier kommen wir zu 2. Mose 25, 8 und 9. Da sagt nämlich die Heilige Schrift, als die, in dem Fall Stiftshütte, hier angekündigt wird, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das ist das Wichtigste. Er wohnt in der Mitte. Aber Entschuldigung, wenn Gott immer unzugängliche Licht wohnt und ihn nie jemand gesehen hat, wer redet dann vom Sinai mit Mose von Angesicht zu Angesicht? Wer ist der, der im Thronsaal Gottes ist und die Engel sehen ihn und selbst Satan tritt in diesen Thronsaal und redet mit Gott? Wer ist der, von dem die Bibel sagt, dass die 70 Ältesten ihn gesehen haben, wenn die Bibel gleichzeitig sagt, niemand kann ihn sehen? Jeder stirbt, wenn er ihn sieht. Dann haben wir dieses Geheimnis der Heiligen Schrift, dass jede Offenbarung, das steht in Micha 5, dass es ein mehrmaliges Hervorgehen Jesu gibt, Micha 5, Vers 1, dass der Jesus der Einzige ist, der uns vor Gott vertritt und immer wenn der Gott Israels erscheint, hast du den Herrn Jesus. Und hier hast du etwas, wo er sagt, wenn er in der Mitte wohnt, dann wohnt der Jesus durch die Shechina, durch die Fülle des Heiligen Geistes in der Mitte Israels. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollst du es machen. Also nochmals, ich möchte es betonen. Die Stiftshütte und später der Tempel Salomos, das war ja nur die Stiftshütte in Steinform, immer Gebäude drin, waren die zwei einzigen vollständigen Tempel nach dem Vorbild, was Gott dem Mose gezeigt hat. Ihr müsst euch das vorstellen. Mose geht auf den Berg Sinai und wir haben ja immer diese kindliche Vorstellung, das Wichtigste, was geschehen ist, dass er diese zwei Gesetzestafeln, die Gott mit seinem Finger selber beschrieben hat, das wäre das Wichtigste gewesen, war nicht das Wichtigste. Viel, viel wichtiger war, dass Gott ihm das echte Heiligtum Gottes, das im Himmel ist, die Stiftshütte, die echte, steht im Himmel, dass er ihm die Bundeslade gezeigt. Er hat ihm das Wichtigste gezeigt, das Sühnedeckel. Und diese Dinge, das war das Totale, dieses Vorbild und die Stiftshütte ist das echte Vorbild, auch der Tempel Salomos, wie das Heiligtum im Himmel aussieht. Aber jetzt sind wir wieder bei unserem Hesekiel-Tempel. Das Zelt hatte keine Bundeslade und keinen Sühnedeckel. Die Stiftshütte hatte eine Bundeslade und einen Sühnedeckel. Der Tempel Salomos hatte vor allem die Bundeslade mit einem Sühnedeckel. Es war die Stiftshütte in Stein gebaut, mitte drin, die Bundeslade im Allerheiligsten mit dem Sühnedeckel. Der Tempel wurde ja zerstört wegen dem Ungehorsam Israels. Und was dann passiert ist, das war ganz einfach. Zerubabel darf den Tempel wieder aufbauen. Wird in der Bibel nicht beschrieben. Es wird nur beschrieben, dass er das Fundament gelegt hat, im Haggai 2. Ich habe euch ja das Blättchen draußen, wo Flavius Josephus beschreibt, was das Judentum überliefert hat, wie es hier war, dass sie geweint haben und traurig waren, die Leviten, weil dieser Tempel nur ein Abklatsch war. Jetzt darf ich das Wort benutzen, gegenüber dem Tempel Salomos. Und jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Dieser Tempel hatte im Heiligtum einen leeren Raum. Er hatte keine Bundeslade, er hatte keinen Sühnedeckel. Damit war kein Opfer, damit war keine Versöhnung möglich. Weil die Versöhnung geschah ja nicht am Brandopferaltar, das sehen wir nachher, sondern die geschah im Allerheiligsten. Und der Tempel, der dann durch Herodes gebaut wurde, der Tempel zur Zeit Jesu, war ja nur eine Erweiterung vom Zerubabel-Tempel. Der hat den nur viel schöner gemacht und wunderbar äußerlich. Der war voll Gold, voll Herrlichkeit auf dem Tempelberg in Jerusalem. Aber, ein ganz entscheidender Punkt, das müssen wir einfach akzeptieren, auch dieses Heiligtum war leer. Das heißt, zur Zeit Jesu war keine Versöhnung möglich. Jetzt möchte ich euch einfach nochmal bitten, das zu verinnerlichen, was hier Gott sagt. Wisst ihr, wenn es kein Tempel gab, der ein Heiligtum hatte, das funktioniert hat, also ein Heiligtum mit Bundeslade, mit Sühnedeckel, dann war keine Versöhnung möglich. Aber die Juden wussten ja, es muss ein Lamm geschlachtet werden und dessen Blut durch den Hohepriester ins innerste Heiligtum auf das Sühnedeckel gesprengt werden. Jetzt müsst ihr einfach die Bibelstelle Johannes 1, 29 anders sehen. Wenn dann Johannes hingeht und sagt, ich lese uns die Stelle, weil die ist von letzter Bedeutung auch für die Tempel. Er sagt jetzt etwas. Und das war eine der größten Offenbarungen im Johannesevangelium. Johannes 1, 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jetzt sagt er plötzlich, das ist das wahre Opferlamm. Und jetzt kommt die Abrundung. Das ist der zentrale Punkt. Römer 3, 25. Vergesst den Vers nie mehr. Dort steht, dass der Jesus das Sühnopfer ist. Und da steht bei Sühnopfer Hilasterion. Und Hilasterion ist das griechische Wort für Sühnedeckel. Das heißt im Hebräischen Kaporet. Wenn du Septuaginta nimmst, ein alttestamentliches, griechisches altes Testament, dann hast du überall, wo der Sühnedeckel steht, Hilasterion. Jetzt sagt die Bibel, der Herr Jesus ist das Opferlamm und er ist der Sühnedeckel. Und damit ist klar, er ist das Opfer. Er ist der hohe Priester. Er vollzieht das wirkliche Opfer. Du brauchst keinen Tempel mehr. Ist euch klar, warum in Jerusalem, dort wo der Tempel stand, heute ein Götzentempel steht, nämlich der Felsendom der Moslems? Das hat Gott so krass gemacht, dass der einfältigste und der unbedarfteste Mensch merkt, kein irdisches Heiligtum mehr, sondern wir haben ein geistliches Heiligtum. Wir haben den Tempel des Heiligen Geistes. Der Jesus ging in den Tempel im Himmel ein, hat alles vollzogen. Wisst ihr, das ist wieder die Überschrift für unser Thema, Hesekiel Tempel. Ich möchte nochmals betonen, der Hesekiel Tempel hat auch kein Heiligtum, das funktioniert. Da ist sogar ganz seltsam, da wird Heiligtum Allerheiligstes, wenn er die Texte lest, wir kommen ja dran drauf, wenn wir genau Hesekiel untersuchen, da wird es sogar vermischelt. Du hast ein leeres Heiligtum, ein leeres Allerheiligstes, keine Bundeslade, keinen Sühnedeckel, kein Opfer. Es wird im Hesekiel nichts von Opfer berichtet. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Wenn man die Bibel wirklich ernst nimmt, dann muss man sehr. Und jetzt kommt ja die Frage vorab, ja, warum gucken wir denn überhaupt diesen Hesekiel-Tempel an? Was nützt er uns, wenn er kein Heiligtum hat, das funktioniert, wenn er keine Bundeslade hat, kein Sühnedeckel, wenn es mit der Stiftshütte und mit dem Tempel Salomos aus war, in der direkten Offenbarung, wenn dieser Tempel vom Herodes zur Zeit Jesu nie die Schechina hatte, die Wolke und die Feuersäule, dann wäre die Bibelstelle, wo die Bibel sagt, dass Gott der Vater dem Herrn Jesus den Geist nicht nach Maß gab. Er hatte die Schechina vollkommen in sich, die Fülle des Heiligen Geistes, und zwar das Echte. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Mensch in Menschengestalt, der Herr Jesus, und hat die Herrlichkeit total in sich drin. Und auf dem Berg der Verklärung hat er nur durch seine Allmacht die Wirkung seines Körpers leicht nachgelassen und sofort kam die Schechina, die Herrlichkeit, durch. Sofort bricht Petrus und die anderen Jünger zusammen. Da war die Herrlichkeit Jesu. Wisst ihr, und die ganze neutestamentliche Schrift, das sind so geschrieben, dass ein Mensch versteht, jetzt habe ich der echte Hohepriester, jetzt habe ich der echte Sühnedeckel, jetzt habe ich das echte Opferlamm, jetzt habe ich das echte Opfer. Und darum brauchen wir keinen Tempel mehr. Und das ist die Überschrift für unseren Hesekiel-Tempel. Darf ich was ganz ketzerisch sagen? Ich sage es vorab, dass gar keine falsche Idee aufkommt. Ich weiß nicht, ob dieser Tempel so je gebaut wird. Er ist bautechnisch gar nicht machbar. Wisst ihr warum?
Er ist unten dünn und wird nach oben immer größer. Ich weiß bis heute nicht, ob dieser Tempel nur von Gott eine symbolische Darstellung des Leibes Jesu Christi ist, das vermute ich, oder ob man wirklich versucht, diesen Tempel in dieser Form zu bauen. Es kann sein, die Juden machen das in der Endzeit, es kann sein, im tausendjährigen Griechisch hier, aber es ist kein Tempel, in dem sich Gott offenbaren kann. Auf diesen Tempel setzt sich laut unserem Text Hesekiel 40 bis 48 nie die Schechina. Ist euch das klar? Kann sie ja gar nicht, weil die Schechina braucht die Bundeslade. Und sie braucht den Sühnedeckel zum Draufsetzen. Durch diesen Tempel spricht Gott nie zu uns. Weil, ich lese uns die Stelle, müsst ihr auch merken, 4. Mose 7,89, weil laut dieser Bibelstelle redet Gott vom Sühnedeckel. Wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen. Vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist, zwischen den beiden Cherubim. Und er redete zu ihm. Gott redet vom Sühnedeckel. Drum heißt es im, und das ist ganz wichtig, Hebräer 1, Reinhold hat es uns gelesen, drum steht im Hebräer 1 letztendlich ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende der Zeit, da redete Gott durch den Sohn. Er ist Gottes letztes Wort. Und er ist der Sühnedeckel. Vergesst es nie, der Herr Jesus ist der Sühnedeckel. Wenn ihr jetzt lest, hier in der Stiftshütte im Tempel Salomos, hier ist der Sühnedeckel, Blut wird drauf gesprengt, dann ist die Erlösung fertig, der hohe Priester steht vor ihm. Dann vergesst nicht, genau das hat der Herr Jesus im Himmel getan. Ich lese uns die Stelle dazu. Wenn man das nicht versteht, dann versteht man auch nachher den Tempel nicht. Vom Hesekiel, man kann dann nichts mit anfangen. Hebräer 10, 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das sagt die Bibel, der Jesus hat nach der Auferstehung die Himmel durchschritten, ist in dieses himmlische Heiligtum, das Mose sehen durfte, vom Sinai, eingegangen. Jetzt ist die Frage, was hat er da gemacht? Das ist ja die Frage, was hat er gemacht? Hebräer 9,11. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen macht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälber, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal, in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Er ist mit seinem Blut das innerste Heiligtum. Wisst ihr, jetzt kommt wieder dieses Puzzle, dieses Zusammensetzen aller Bibelstelle. Hebräer 10 sagt, er ist ins Heiligtum eingegangen. Hebräer 9, 11 sagt, was er getan hat. Er ist mit seinem Blut ins innerste Heiligtum und hat die Erlösung vollzogen. Und wir kommen da noch drauf. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was er da wirklich getan hat, müsst ihr 3. Mose 16 lesen, Yom Kippur, der Versöhnungstag. Da siehst du dann, was er ganz genau gemacht hat. Aber das machen wir extra. Aber das alles ist ganz wichtig und ich möchte es nochmals betonen, das alles ist geschehen im Himmel. Und kein Haus dieser Welt kann Gott fassen. Wenn jetzt Leute in einer falschen Israel-Sicht plötzlich sagen, wir warten darauf, dass dieser Tempel in Jerusalem gebaut wird aus Hesekiel 40 bis 48, muss ich sagen, Entschuldigung, was wollt ihr als Gläubige? Ihr habt den Tempel des Heiligen Geistes. Ihr habt den hohen Priester, der Herr Jesus. Ihr habt den wahren Sühnedeckel, der Herr Jesus. Ihr habt das wahre Opferlamm, der Herr Jesus. Ihr habt das wahre Blut Gottes, nämlich das Blut Jesu Christi. Ihr habt alles, ihr braucht keinen Tempel mehr. Wieso, von daher spielt der Hesekiel-Tempel für uns ja schon mal gar keine Rolle als Gebäude. Aber, ich lese wieder die Stelle aus Hesekiel 43, 10 bis 12. Du aber, Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel diesen Tempel, der Hesekiel-Tempel, damit sie sich ihrer Missetaten schämen und lass sie den Bau messen. Jetzt kommt etwas, auf die Idee kommen wir ja gar nicht. Er sagt nicht, sieh in diesem Tempel das Allerheiligste an. Sieh in diesem Tempel das Opfer auf dem Sühnedeckel an, weil das gibt es ja gar nicht. Sondern jetzt sagt er, wenn du den Hesekiel-Tempel siehst, dann wisse, was ich dir als Gläubiger hier geben will, dass du nämlich Buße tust. Ich will dir sagen, miss diesen Tempel. Das heißt, Ganz einfach. Man sagt ja, Zahlen, Vorsicht, schwärmerisch, sehe ich auch so. Aber hier ist ein Befehl Gottes, miss diesen Tempel. Jetzt muss ich messen, wie viel Stufe geht in den Tempel rein. 7, 8. Wie viel hat der Nische? Was hat der für Eingänge? Ich muss die Zahlen messen. Gott will durch die Zahlen zu uns reden. Wenn sie sich dann aller ihrer Taten schämen, die sich begangen haben. Das heißt, wenn der Leser, alttestamentlich, und der Leser neutestamentlich, Buße tut, so zeige ihnen die Form dieses Tempels. Ja, wie ist denn die Form? Die wird nach oben größer. Das ist Epheser 4, 11 bis 16. Wir sollen dem Herrn Jesus entgegenwachsen. Genauso wächst der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde. Und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge. Wir werden nachher das im Nehemia sehen, ihre Extra-Schiene, was mit dem zu tun hat. Und alle seine Formen, alle seine Satzungen. Ist euch das aufgefallen? Ich soll die Formen sehen, soll die Eingänge sehen, soll die Ausgänge sehen, soll letztendlich diesen Baum messen von den Zahlen her. Das ist Hesekiel. Aber was fehlt hier? Er redet nichts vom Opfer. Wieso? Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Er sagt, das Opfer, wenn du das sehen willst, dann musst du zur Stiftshütte. Wenn du das Opfer sehen willst, dann musst du zum Salomonischen Tempel. Wenn du das Opfer sehen willst, jetzt, dann musst du zu Hebräer 9, zu Hebräer 10, dann musst du zum Neuen Bund, dann musst du zum Herr Jesus. Aber wenn du sehen willst, was ich zu dir rede durch diesen Tempel, und er redet gewaltig, dann sieh seine Formen an, dann sieh seine Maße an, dann sieh seine Eingänge, seine Ausgänge, die Einrichtung, das alles ist wunderbar, aber es gibt kein Opfer. Und damit redet Gott zu uns durch das, was hier drin ist. Wir werden nachher ganz genau reingehen und werden das alles auseinandernehmen. So Gott uns Gnade gibt, dass wir verstehen, was hat dieser Tempel für eine Bedeutung. Aber ich möchte nochmal betonen, das wahre Opfer ist in diesem Tempel nicht geschehen. Es kann nicht einmal dargestellt werden. Manche sagen, im tausendjährigen Reich wird der Tempel gebaut und dann wird das Opfer dargestellt. Nein, kann nicht dargestellt werden, weil es keine Bundeslade gibt. Weil es keinen Sühnedeckel gibt. Und jetzt haben wir hier was Wunderbares. Er sagt dann, du sollst es alles so machen. Dies ist das Gesetz des Tempelhauses auf der Höhe des Berges. Das sehen wir dann in Hesekiel 40. Soll sein ganzes Gebiet ringsum hochheilig sein. Das ist das Gesetz des Hauses. Das heißt, wenn wir der Hesekiel betrachtet, haben wir etwas Hochheiliges. Wo Gott uns etwas mitteilen will, durch Zahlen, durch Formen, durch Symbolik, aber wir haben kein Opfer. Und um das nochmal zu betonen, müssen wir die Stiftshütte ansehen. Und die Stiftshütte ist sowas Gewaltiges, dass man eigentlich sie kaum sich vorstellen kann. Ich habe ja hier das Manuskript, die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft. Das ist das heutige Hauptmanuskript. Zusammen mit dem Bild, wo man das sieht. Man sieht es aber auf beiden. Also, das eine ist schriftlich und das andere ist bildlich. Und wenn ihr jetzt das anguckt, in 2. Mose 40, Abvers 1, wird der Bau ganz genau beschrieben. Dann seht ihr, und ich sage es jetzt einmal vorab, ich fasse jetzt 2. Mose 25 bis 40 zusammen. Wenn ihr das Bild guckt von diesem Bildchen mit der Stiftshütte, dann seht ihr, so wird es auch beschrieben, außerrum ist ein weißer Zaun. Und das ist zum Beispiel beim Hesekiel-Tempel nicht der Fall. Das ist aber der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde. Das ist das ganz Wichtige. Da ist ein weißer Zaun. Jetzt kommt ein Ungläubiger und sagt, ich will dem Gott Israels dienen und steht vor dieser Stiftshütte. Was sieht er? Er sieht weiß. Er sieht Gott, sagt, da kommst du nur rein, wenn du weiß bist, wenn du gereinigt wirst. Das heißt, das ist die Symbolik der Stiftung. Du kommst da nicht rein, wenn du nicht weiß bist. Und da gibt es nur eine einzige Tür. Johannes 10. Der Herr Jesus ist die Tür. Er sagt, du kannst nur durch eine Tür eingehen. Wir wissen, dass das der Herr Jesus ist. Und du kannst nur eingehen, wenn du gereinigt wirst. Wir wissen, Epheser 1,7. Also haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum der Gnade. Das ist die Botschaft dieser Tempel. Aber das ist nicht die Botschaft des Hesekiel-Tempels. Versteht ihr? Es muss klar sein. Ich mache das jetzt nur, um das ganz klar abzugrenzen von dem, was wir nachher studieren, dem Hesekiel. Und das ist was ganz Interessantes. Wenn ihr dann die Manuskripte euch anguckt, Zahlensymbolik, Stoffsymbolik, dann werdet ihr feststellen, Erz oder Eisen, also einfach diese unschönen Metalle, sind in der Bibel immer ein Bild des Gerichtes. Und die äußeren Füße waren aus diesen Metallen. Wenn jetzt jemand verstanden hat, die Symbolik, sagt er, aha, das Gericht Gottes trifft mich, wenn ich nicht weiß bin. Und das Gericht Gottes trifft mich, wenn ich nicht durch die eine Tür reingehe. Ich komme gar nicht zu Gott. Und nach außen zeigt er mir Reinheit oder Gericht. Drum weiß plus Erz. Jetzt kommst du in die Stiftshütte rein. Es wird hier beschrieben. Da wird der Tisch beschrieben, der Leuchter, der Brandopferaltar, der Vorhof. Dann wird beschrieben, und das ist ganz wichtig, die Lade des Zeugnisses, der Sühnedeckel, der verhüllende Vorhang, der Tisch, der Leuchter, der goldene Altar, der Brandopferaltar und das Becker, das ist schon im Vorhof alles gewesen, die zwei letzte. Und wenn ihr das jetzt anguckt, jetzt kommst du rein durch die Tür. Und jetzt zeigt die Bibel symbolisch an, da ist ein Brandopferaltar. Brandopfer ist in der Bibel immer Ganzhingabe. Das sieht man an dem, dass ein Opfer immer ganz verbrannt werden musste, wenn es ein Brandopfer war. Es musste ganz verbrannt werden. Wenn ein Brandopferaltar ist, dann zeigt Gott an in der Symbolik ganz oder gar nicht. Man kann sich nur ganz oder gar nicht bekehren. Entweder man dient dem Herrn Jesus ganz oder gar nicht. Und das zeigt er hier. Und daneben ist ein Waschbecken. Das seht ihr links, das eherne Becken. Warum ist das Ehren? Auch wieder Ehren, Gericht. Wenn du dich nicht wäschst, trifft dich das Gericht. Das heißt, er sagt ganz klar, du gehst durch die Tür Jesu ein, du nimmst ihn ganz an, du dienst Gott ganz, ganz oder gar nicht und du wirst gereinigt durch Jesu Blut. Und nur wenn das geschehen ist, darfst du zur nächsten Tür. Die Türen sind Vorhänge hier. Und dann kommst du, wenn du das erlebt hast, also wenn du gewaschen bist in Jesu Blut, du hast die Reinigung erlebt, du hast dich auf dem Brandopferaltar am Herrn Jesus hingegeben, er hat dir das Gnadengeschenk der Erlösung gegeben, er der einzige Weg, dann kommst du ins Heiligtum. Und im Heiligtum ist ein Leuchter. Wir wissen aus Offenbarung 1 und 2, dass die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Leuchterische Bild für die Gemeinde. Wird zum Beispiel wunderbar beschrieben, auch wie der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde im Leuchter in Zacharia 4. Da wird es immer Bildersprache beschrieben, wie oben ein Behälter ist, wo das reinläuft. Also wunderbar. Und du siehst den Leuchter, jetzt gehöre ich zur Gemeinde. Sobald ich praktisch auf dem Brandopferaltar der Jesus angenommen habe, mich ihm hingegeben habe, die Reinigung der Sünde als Geschenk empfangen habe, ihn als Erlöser aufgenommen habe, durch die Tür hineingegangen, bin ich in der nächsten Sekunde im Heiligtum. Jetzt bin ich drin im Heiligtum. Warum ist denn das so wichtig, auch in der Endzeit, dass ich in dem Heiligtum bin, dass ich wiedergeboren bin? Wisst ihr warum? In Offenbarung 11 sagt die Bibel, dass der Vorhof hinausgeworfen wird. Das heißt, es kommt eine Stunde, wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist, dann kann man sich nicht mehr bekehren, dann wirft er den Vorhof hinaus. Alle Leute, die nur erweckt sind und nicht wiedergeboren, werden hinausgeworfen. Wisst ihr, darum sagt der Jesus, Johannes 3, 3 und 5, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Jetzt, wenn du durch die Tür eingegangen bist, dich auf den Brandopferaltar am Herr Jesus hingegeben hast, gewaschen bist in Jesu Blut, gehörst du zum Leuchter. Und der Leuchter ist klar, Gemeinde. 1. Korinther 12, 13. Also sind wir alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Der Leuchter und der Leib Jesu Christi sind identisch. Und dann hast du einen Schaubrottisch. Wieso habe ich einen Schaubrottisch? Das ist Epheser 2, Vers 10. Ich lese uns die Stelle. Also ich habe hier alles nochmal zum genauen Nachlesen, aber ich muss es abrisshaft machen, sonst wären wir zwei Wochen dran, nur an der Stiftshütte. Epheser 2, Vers 10. Wir kommen aber immer wieder auf die Dinge. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, damit siehst du, wenn du zum Leuchter gehörst, ist alles, was Gott will, durch das Brot des Lebens dir bereits gegeben. Das ist ein Tisch der Gemeinschaft und da liegen die Brote drauf, deine ganze Speise, aber auch alle Werke, die du tun sollst. Alles, was du brauchst, ist hier bereits vorhanden. Das heißt, du kannst nichts tun, du hast ein vollkommenes Opfer, du hast alles bekommen, du musst nur reagieren. Und dann sagt er, und wenn du das begreifst, dann ist der Räucheraltar, dann anbetest du Gott. Und wie man Gott anbetet, wenn das jemand, das haben wir mit den charismatischen Lobpreis, das ja biblisch nicht gibt, überhaupt nichts zu tun, sondern das ist was völlig anderes. In Offenbarung 5 beschreibt die Bibel, wie man Gott anbetet und was hier passiert. Ich lese uns zuerst Vers 6, wo es heißt, vorher wird der Löwe aus dem Stamm Juda dargestellt, der Herr Jesus, in der Mitte des Thrones, wo der siebenfache Gottesgeist offenbart, das ist ganz wichtig, der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus, dann heißt es, Vers 8, und du siehst eine Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Jetzt siehst du, was die Heiligen beten sollen. Jetzt siehst du, sie betet hier, Vers 9, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns vor Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Vers 12. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Vers 13, Mitte. Denn der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 14. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wisst ihr, da ist der Räucheraltar, da wird angebetet. Entschuldigung, wenn wir nachher den Hesekiel-Tempel, das ist ja unser Thema, betrachten, dann werdet ihr feststellen, das ist da nicht drin. Steht ihr? Das fehlt doch alles. Also kann das niemals ein echter, von Gott gegebener Offenbarungstempel sein, sondern Gott will vom Hesekiel nur zu uns reden, durch die Formen, durch die Eingänge, durch die Ausgänge, durch die Zahlen, durch die Regeln dieses Tempels. Wisst ihr, das muss klar sein vorher, sonst gehen wir in die Irre. Sonst fangen wir an zu spekulieren, jetzt wird ein Tempel in Jerusalem gebaut, jetzt im tausendjährigen Reich und da wird geopfert und so. Es muss klar sein, was Gott macht und was er nicht macht. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Warum ist ein Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten? Warum? Weil kein Mensch zu Gott vordringen kann. Da ist absolut nochmal eine Abgrenzung, aber jetzt haben wir etwas. Wir haben es vorher bereits gelesen, das muss uns klar sein. Wenn das nicht klar ist, dann gehen wir in die Irre. Hebräer 10, Vers 20. Hier redet die Bibel vom Eingang in das Heiligtum. Das ist ja dieser Vorhang, der das Allerheiligste abtrennt. Den er, der Herr Jesus, uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg. Durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Was ist denn passiert in Jerusalem? Als der Herr Jesus gestorben ist, der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Das heißt von oben, Gott hat ihn zerrissen. Und jetzt kommt etwas, das ist eines der größten Geheimnisse der Schrift. Aber das müssen wir wissen. Wenn ich die Bibelstelle genau lese, dann sage ich jetzt, das Heiligtum im Himmel, die Stiftshütte im Himmel, ist nicht mehr so, wie es Mose gesehen hat. Durch das Opfer und die Auferstehung Jesu, durch den Durchgang ins innerste Heiligtum, als er auferstanden ist und sein Blut auf der Sühnedeckel gesprengt hat, ist etwas passiert. Die Bibel sagt, durch den Vorhang hindurch, durch sein Leib ist er eingegangen und der Vorhang wurde zerrissen. So wurde der Körper Jesu vollständig zerrissen in diesem Opfer. Er war so übel dran, dass die Bibel sagt, er sah nicht mehr aus wie ein Mensch. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Der Vorhang ist zerrissen, der ist weg. Jetzt müsst ihr euch das Bild so vorstellen, dass der Vorhang weg ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn jetzt jemand wieder geboren wird und zum Leuchter gehört, alle seine Werke, alles, was Gott geben wollte, ist durch die Gemeinschaft mit ihm bereits gegeben, das ist in mir drin, als vollkommenes Opfer. Und hier steht die Anbetung Jesu. Jetzt stehe ich direkt vorm Sühnedeckel. Hebräer 10, 19 sagt, das ist der neue Zugang, wo ich Zutritt habe. Wisst ihr, ich müsste euch das einmal vorstellen. Das ist ja das, ich lese es nochmal. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Wisst ihr, wir sind uns das gar nicht bewusst und darum müssen wir beginnen, uns zu schämen, Buße zu tun, wenn wir diese ganzen Dinge sehen. Und wir sehen es nachher beim Hesekiel-Tempel auch. Du musst dir das vorstellen. Wenn ich sage, Herr Jesus oder Vater im Himmel und beginne den Namen Gottes anzurufen, wisst ihr, was dann passiert? Dann gehe ich durch Jesu Blut, durch diesen neuen Weg, durch die Himmel hindurch, bis ins innerste Heiligtum. Ich gehe im Glauben bis in die Stiftshütte im Himmel Und da hat es keinen Vorhang mehr. Da ist alles frei, weil ich zum Leuchter gehöre. Jetzt kann ich direkt vor die Bundeslade treten. Ich stehe direkt vorm Sühnedeckel. Ich stehe direkt vorm Blut. Ich stehe direkt vor der Schechina, vor der echten Gegenwart Gottes, vor der echten Fülle des Heiligen Geistes. Ich stehe vor ihr. Was ist das? Was ist das? Jetzt kommt wieder der Paulus, der uns das ganz einfach erklärt. Aber wir müssen alles zusammensetzen, sonst kommen wir nicht drauf. 2. Korinther 4, Vers 6. Den Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden. Mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das Angesicht Gottes ist der Herr Jesus. Er ist die einzige Offenbarung der Herrlichkeit. Wisst ihr, Geschwister, ruft den Namen Jesus und den Namen des Vaters nicht billig an. Jedes Mal, wenn ihr das tut, müsst ihr euch vorstellen, geht ihr eigentlich geistlich mit eurem Geist ins innerste Heiligtum. Ihr steht vor der Bundeslade. Ihr steht vorm Sühnedeckel Gottes, vorm Herr Jesus. Er ist das Angesicht Gottes. Größere Heiligkeit und größere Gegenwart Gottes könnt ihr nicht mehr erleben. Wenn ihr das tut, dann ist das Gebet was völlig anderes. Dann steht ihr in der Gegenwart Gottes in einer ungeheuren Weise. Und dann sagt die Bibel, dann ist der hohe Priester da, der dann das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes hat. Wenn ihr Bibel lest mit einem offenen, betenden Herzen, dann durchbohrt er eure Herzen. Hebräer 4,12 ist das. Und es wird Geist und Seele geschieden. Wisst ihr, und damit hast du was Wunderbares. Diese ganze Vorbildtempel zeigt uns nur, was bei uns jetzt innerlich geschehen ist. Es bringt euch nichts, wenn ich euch jetzt aus dem Judentum die ganzen Hintergründe erkläre, warum das so war und jenes so. Das bringt überhaupt nichts. Ihr könnt euch jetzt Talmud zitieren und Mishnah und die ganze Schriften und Flavius Josephus. Bringt euch ja nichts. So, die einzige Offenbarung, das ist mir auch klar geworden, wir haben ja Israel-Reise gemacht, das erste Mal, da ist mir eigentlich etwas klar geworden. So toll das alles ist, ich bin da gestanden und habe gesagt, nützt mir alles nichts. Ich musste dann predigen am Abend, dann habe ich ihnen gesagt, Leute, euch ist klar, alles, was ihr hier seht, ist wunderbar. Das bringt gar nichts. Die Offenbarung Gottes ist was völlig anderes. Dazu brauchst du nur eine Bibel. Jetzt musst du nur Bibel lesen, dann hast du das wahre Jerusalem. Dann hast du den wahren Sühnedeckel. Dann hast du die wahre Bundeslade. Dann hast du den wahren Tempelberg. Moria, der Tempelberg. Dann hast du das wahre Heiligtum. Dann hast du Golgatha, die totale Offenbarung. Wisst ihr, und so ist es hier. Du gehst praktisch ins innerste Heiligtum ein durch Jesu Blut. Und dann stehst du vor diesem Sühnedeckel. Wieso? Jetzt könnt ihr natürlich sagen, was bedeutet das alles? Wenn ihr die Formen der Stiftshütte dann anguckt, dann siehst du, da hat es plötzlich Silber, nicht mehr Erz, Gericht, sondern Silber. Was ist Silber? Psalm 12, 7. Das Wort Gottes ist in irdenen Tiegeln, also von Menschen geschrieben, Silber von Gott siebenmal gereinigt. Silber ist immer in der Symbolik der Stoffe, seht ihr bei den Manuskripten draußen, Stoffsymbolik, ist immer ein Bild fürs Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes offenbart mir, was mit diesem Tempel auf sich hat. Dann hast du die Maße. Jetzt kommen wir schon zu den Maße. Machen wir mal vorher ein bisschen Stiftshütte, bevor wir zu den Maße vom Hesekiel geht. 100 Ellen, weißt du 100? 2 mal 50. 2, die Zahl der Gemeinschaft, 50, Pentekoste, Pfingste, das Wirken des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist, wenn du wiedergeboren bist, hast du Gemeinschaft mit Gott und den Gläubigen. Das steht im 1. Johannes 1, in den ersten 7 Verse. Wisst ihr, dann kommen die Leute zu mir und sagen, Karl Hermann, wir müssen mehr Gemeinschaft haben. Lass uns nochmals eine Versammlung machen mit Kaffee trinken. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, Brüder, Schwestern, ich habe ein Problem. Laut 1. Johannes 1, 7 bis 9 geschieht die wahre Gemeinschaft, das ist 100, 2 mal 50, Gemeinschaft durch 50, durchs Wirken des Heiligen Geistes, geschieht völlig anders. Es geschieht, wenn jeder von uns gewaschen ist in Jesu Blut. Ob ich da noch Kaffee habe oder Kuchen oder gar nichts, ist völlig egal. Wenn zwei Gläubige, die gewaschen sind in Jesu Blut, mit Gott und Mensch in Ordnung sind, sich treffen, geschieht dieses Geheimnis der Gemeinschaft. Das ist das, was ich auch hier genieße. Wenn ich Gläubige habe, die Gott wirklich dienen wollen, sich durch Jesu Blut reinigen lassen und dann sind wir beieinander und plötzlich verzahnt sich diese Gemeinschaft, plötzlich haben wir die Gemeinschaft Jesu Christi. Das ist was Wunderbares. Und dann siehst du zum Beispiel immer wieder die Zahl 10 in dieser Stiftshütte, 5 plus 5, Gnade und Verantwortung. Das alles ist ja als Gnadegabe in mir durch das vollkommene Opfer. Als ich der Geist der Sohnschaft empfing, war mein Platz am Leib Christi vorgegeben, habe ich das Maß meines Glaubens bekommen. Das ist ganz einfach. Platz, Leib, Jesu Christi ist 1. Korinther 12, 18. Dann letztendlich das Maß meines Glaubens ist Römer 12, 1 und 2. Dann habe ich 1. Petrus 4, Vers 10. Die Gnadegabe, mit der ich Gott diene, soll. Also Gott hat dir ganz genau jedem von uns gegeben, was er für uns als nötig ansah, als Gabe, dass wir dienen können. Der eine ist ein Diakon, das ist eine Hand. Der andere ist ein Prediger, das bin ich zum Beispiel, der ist ein Mund. Der andere ist ein Seelsorger, der zuhört, das ist das Ohr. Also lauter solche Dinge ist vorgegeben. Und 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsgebiet ist auch vorgegeben. Das heißt, da ist alles gegeben durch 5, durch die Gnade, als ich die Erlösung bekommen habe. Jetzt kommt aber, wenn ich die Zahl 10 sehe, der zweite Fünfer, nämlich die Verantwortung von mir. Jetzt muss ich verantwortungsvoll mit meiner Gnadegabe umgehen und Gott wirklich dienen. Jetzt muss ich wiederum mich auf den Brandopferaltar legen, mich ihm ganz hingeben, muss mich vom Waschbecken wie bei der Bekehrung dauernd reinigen lassen durch Jesu Blut. Dann bin ich ein wirkliches Glied des Leuchters, das funktioniert. Dann kann ich wirklich auch Epheser 2, Vers 10 erleben, dass alle Werke, die ich tun soll, schon fertig sind. Und dann wird Gott in mir wirken und dann werde ich ihn wahrhaftig anbeten und dann stehe ich auch vom Sühnedeck. Das ist so einfach in der Symbolik. Und du hast dann, wenn ihr das einmal in Ruhe seht, hast du alle diese Dinge, du hast dann 7 Lampen, du hast die Zahl 6, 6 ist immer der Mensch, am 6. Tag wurde der Mensch erschaffen. Der Antichrist ist 666, 666, der totale teuflische Mensch. Wisst ihr, müssen wir mal gucken, was die Zahl 6 alles bedeutet. Auch Goliath und diese Riese, die hatte dann 6 Zehe, 6 Finger. Der Stamm Dan, der ja antichristlich ist, da waren genau 600 Leute. Du siehst lauter solche Dinge, wo du erschrickst über diese ganze Sache. Aber das Wichtigste für uns ist, und das steht wieder im 2. Mose 40 am Schluss, die Schechina, die Wolke und die Feuersäule setzt sich auf den Sühnedeckel. Und dort ist die wahre Gemeinschaft. Das ist doch wunderbar. Das ist das, was wir geistlich erleben. Das siehst du in der Stiftshütte. Aber wisst ihr, was ist? Ich muss nochmal sagen, er darf nicht enttäuscht sein. Hesekiel und sein Tempel hat das alles nichts. Aus dem Grund werden wir, wenn wir nachher der Hesekiel genau untersuchen, werden wir die Zahlen untersuchen. Weil er sagt, ihr misst diesen Tempel. Was ist der Tempelmesser? Das heißt, sind es 7 Elle oder 8 Elle? Das ist Messen. Sieh seine Einrichtungen. Ja, was hat er hier? Er hat einen Tisch, wo die Opfer drauf liegen. Zeig seine Eingänge, seine Ausgänge. Aha, der Hauptausgang ist nach Osten. Von Osten kommt die Sonne der Gerechtigkeit, der Herr Jesus. Also wir müssen diese Dinge untersuchen, dann wirst du alles verstehen. Aber das, was ich jetzt gezeigt habe, das haben wir nicht. Warum ist denn die Bundeslade mit dem Sühnedeckel so wichtig? Ihr wisst ja alle, was in der Bundeslade drin war. Die 10 Gebote. Die vom Gott selber erstellte Tafeln, die er mit seinem Finger beschrieben hat, die waren in der Bundeslade drin. Also die Bundeslade haben wir aufgeklappt, da haben wir die Gesetzestafeln reingelegt und haben zudeckt. Wisst ihr, und das ist Römer 10, 4. Christus ist das Ende des Gesetzes. Das mosaische Gesetz ist zur vollen Erkenntnis der Sünde, um es herbeizuführen, und es verurteilt uns zum Tode. Wir sind verdammt durch das mosaische Gesetz. Die Bibel sagt klipp und klar, wer ein einziges Gebot nicht hält, hat das ganze Gesetz missachtet. Und das mosaische Gesetz sagt klipp und klar, du bist zum Beispiel für bestimmte Sünde zum Tode verurteilt. Wenn ich ein Gebot nicht halte, das muss man denen sagen, die gesetzlich versuchen, Gott zu dienen, statt dem Herr Jesus sein Opfer anzunehmen, ihr fahrt in die Hölle. Das mosaische Gesetz verdammt euch. Und diese Verdammnis, weißt du, mit derer, die ist zugedeckt. Wie ist die zudeckt? Da ist ein Deckel drauf, das kann nicht mehr wirken. Wer ist der Deckel? Der Sühnedeckel, der Herr Jesus. Und was ist auf dem Sühnedeckel drauf? Das Blut, das seht ihr aus 3. Mose 16. Das heißt, das ganze mosaische Gesetz ist völlig zugedeckt. Durch Jesu Blut, durch ihn. Und darum ist Christus das Ende des Gesetzes. Wisst ihr, ich lese mit größter Freude 3. Mose das Gesetz. Und manchmal schnaufe ich auf und sage, wie wunderbar, ich muss das alles nicht halten. Der Herr Jesus hat alles für mich getan. Ich war vor meiner Bekehrung, hatte ich einen Kunde und gleichzeitig war ein Mitarbeiter, der mit der Bank, also als freiberuflicher Mitarbeiter gearbeitet hat, der Okkultismus getrieben, der mich bependelt. Nach dieser Sünde wäre ich nach mosaischem Gesetz in die Hölle gefahren. zum Tode verurteilt. Als ich mich bekehrt habe, hat der Herr Jesus dieses teuflische zerbrochen, hat mich befreit von dem, das Blut Jesu hat mich befreit. Ich bin gerettet. Ist doch wunderbar. Nach mosaischem Gesetz hätte ich keine Chance gehabt. Wäre ich tot gewesen. Wisst ihr, und ich weiß nicht, ob euch das klar ist. David hat Ehebruch begangen mit der Bathseba. David hat ihren Mann, der Uriah, umgebracht. Das sind zwei Sünden, auf die laut mosaischem Gesetz der Tod steht. Die Bibel sagt klipp und klar, du darfst den nicht begnadigen. Er muss unbedingt sterben. Warum hat Gott David nicht umgebracht? Das musste ich ja fragen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Mosaik, da haben alle Bibelstellen zusammensitzt. Wisst ihr, was David getan hat? Er hat zwei entscheidende Dinge getan und damit ist schon Vorbild für uns. Er hat Buße getan. Wenn ihr das lesen wollt, Psalm 51. Und da sagt er in Vers 9, der entscheidende Satz, entsündige mich mit Isop. Was ist Isop? Eine relativ unscheinbare Pflanze, die Blutgerinnung verhindert. Das wisst ihr wenigstens. Und dieses Büschel wurde beim Passa in das Blut des Passalammes getaucht und damit wurde die Pfeiler und die Türrahmen bestrichen. Das heißt, David schreit hier nach dem Blut des Opferlammes, schattenbildlich. Und Gott sieht, dass er das Richtige tut. Er schreit nach dem Blut und Gott begnadigt David. Und das hätte er nach dem mosaischen Gesetz nicht getan. Und das ist der Sühnedeckel, der das mosaische Gesetz zudeckt. Da hat Gott gezeigt, durch das Blut des Opferlammes, durch das Blut Jesu, musst du nicht mehr sterben. Obwohl, wenn du ein Ehebrecher und ein sündiger Mensch bist, selbst der Okkultismus getrieben hat, wenn du zum Herrn Jesus kommst, deckt sein Blut alles zu, du bist begnadigt. Und dann kommt die Stelle, ich lese die uns, weil die ist von ungeheurer Bedeutung. 1. Könige 14, 8, das ist für mich ein Schock gewesen, wo ich das erste Mal das gelesen habe. Dann sagt Gott, und das ist jetzt wieder schattenbildlich, wie wirkt das Blut Jesu? Wie wirkt denn das bei David? Und er sagt in 1. Könige 14, 8 und erklärt dann, als er hier den bösen König praktisch schilt, sagt er, du bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote befolgte und mir nachfolgte von ganzem Herzen, ist der Brandopferaltar, sodass er nur tat, was in meinen Augen recht war. Entschuldigung, war es recht, Ehebruch zu treiben? War es recht, der Uriah umzubringen? Das Blut Jesu, das Isop-Büschelchen mit dem Blut, hat die Sünde so ausgelöscht, dass sie vor Gott nicht mehr galt. David war in seinen Augen, wie wenn er nie gesündigt hätte. Und das ist die Botschaft vom Sühnedeckel. Sühnedeckel sagt, du bist, wie wenn du nie gesündigt hättest. Ich lese Kapitel 15, Vers 5. Weil David getan hat, was recht war in den Augen des Herrn und nicht gewichen davon ist, von allem, was er ihm gebot, sein Leben lang. Außer der Sache Urias des Hethiters. Entschuldigung. Gerade sagt er doch, er hat nur getan, was recht war. Und jetzt sagt er, aber ich habe nicht vergessen, was er bei Uriah getan hat. Da siehst du zwei Dinge. Wenn wir sündigen, löscht das Blut Jesu unsere Sünde so aus, der Sühnedeckel, das Blut, der Stiftshütte, das Zentrum, das Heiligtum, dass ich bin, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Ich kann vorgehen bis ins innerste Heiligtum durch Glauben. Ich kann vor der Sühnedeckel treten, Gott anbeten und ihm dienen. Die Sünde ist weg. Aber die Folgen sind nicht weg. Drum sagt Gott, die Folgen sind halt da. Wenn jemand Ehebruch begeht oder uneheliches Kind zeugt, dann hat er das Kind. Steht ihr? Wenn jemand säuft und sich seine Gehirnzelle ruiniert, dann hat er hier, wenn Gott kein Wunder tut, hat er hier eine Einschränkung seiner Gesundheit. Wenn jemand Raubbau treibt, dann zahlt er halt den Preis. Gott vergibt es, es ist weg, er kann Gott dienen, er kann ins innerste Heiligtum. Du kannst, wenn du noch so gesündigt hast, vor der Sühnedeckel treten, durch Jesu Blut, aber du kannst letztendlich die Folge, wenn Gott es so will, auch tragen müssen. Versteht, das ist doch die Herrlichkeit. Ich habe einen wunderbaren Tempel im Himmel. Und jetzt sagt die Bibel, so, jetzt hat der Jesus in diesem himmlischen Tempel alles getan. Und jetzt schafft er einen neuen Tempel. Und der Tempel ist so, das ist der Leib Jesu Christi. Der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Kopf, das Haupt, das Zentrum, der Sühnedeckel, ist der Jesus selber. Und das ist der neue Tempel, wo wir dienen. Wir dienen als Glieder des Leibes Jesu, ihm, dem Haupt. Entschuldigung, wenn ich so hart sage. Jetzt kommst du zu diesem kleinen, popeligen Tempel vom Hesekiel. Geschwister, und lasst uns da jetzt nicht irgendwas Mystisches draus machen, sondern nehmen wir so, wie Gott sagt, es ist hochheilig, wenn wir es richtig benutzen. Wenn wir es falsch benutzen, wird es popelig. Entschuldigung, der Ausdruck. Aber dann wird's auch grotesk. Wenn wir jetzt anfangen, das Bauwerk zu bestaunen und zu glauben, jetzt muss man das aufbauen, sondern lass uns das akzeptieren, was in Hesekiel 43, 10 bis 12 geschrieben steht. Miss diesen Tempel, das machen wir dann. Geh hin, guck seine Eingänge, Ausgänge an, guck seine Einrichtung an, aber der Rest spielt keine Rolle. Ihr versteht, der Rest steht in der Stiftshütte, der Rest steht im Salomonischen Tempel, der Rest ist Bundeslade, der Rest ist der Sühnedeckel, der Rest ist sein Blut, der Rest ist vollkommene Opfer, der Rest ist Yom Kippur, die Versöhnung auf Golgatha und dann im hintersten Heiligtum, die Versöhnung und das vollkommene Opfer Jesu. Wenn das alles klar ist, und ich muss das so hart abgrenzen, darum tut es mir leid, wenn ich euch noch vertrösten muss, bis wir dann zum Hesekiel kommen, aber wir müssen das vorher ganz klar abgrenzen, der Hesekiel hat das alles nicht. Aber ist das nicht wunderbar, was wir haben? Ist es doch wunderbar, wenn ich sage, Herr Jesus, meine Augen zumache, jetzt muss ich einfach der Bibel glauben. Dann geht mein Geist, ohne dass ich es merke, durch alle Himmel hindurch, durch diesen lebendigen Weg, betritt das Allerheiligste, das liegt nicht mehr Heiligtum und Allerheiligstes hat, sondern ein Raum ist, geht dann hin im Glauben und steht direkt vorm Sühnedeckel, steht direkt vor der Person Jesu, vom Angesicht Gottes, sieht die Fülle des Heiligen Geistes, nämlich im Glaube. Er sieht die Shechina, die Wolke und Feuersäule. Er sieht das Totale. Er ist im Zustand, wo nie ein Abraham, nie ein Mose, nie ein alttestamentlicher Heiliger war. Drum sagt die Bibel, Johannes der Täufer, der Größte des alten Bundes ist kleiner wie der Kleinste des neuen Bundes. Ist ja klar, dass wir alle größer sind wie Abraham, wie Mose, wie der Jesaja, wie der Hiskia. Wir sind alle größer. Weil wir Kinder Gottes sind, dann merkst du erst, was für etwas Herrliches es ist, Kind Gottes zu sein. Diesem Jesus Christus, der Sühnedeckel ist, ihm zu dienen, sein Blut zu haben, sein Zugang zum innersten Heiligtum, das ist so gewaltig. Und dann sagt Gott, so, und jetzt bringe ich dir noch bei, wie man Buße tut, jetzt bringe ich dir noch bei, wie man letztendlich hier vorwärts geht. Wie werden das sehen? Hesekiel 47 ist mit das größte Kapitel, das ich je gelesen habe. Das werden wir intensiv betrachten, wie das geht, wie man Gott wirklich dient. Er sagt, jetzt zeige ich dir sogar noch vom Standpunkt aus, der vielleicht auf den ersten Blick harmlos scheint oder auch nur ein Schattenbild ist, auch nur ein Abbild. Ich zeige dir jetzt sogar mit dem Hesekiel-Tempel, der nicht einmal ein Opfer hat, nicht einmal einen Sühnedeckel hat, nicht einmal eine Bundeslade hat, aber mit diesem Tempel zeige ich dir von dieser Herrlichkeit, wie du Gott dienst. Ja, warum brauche ich keinen Hesekiel-Tempel? Wisst ihr warum? Ich brauche keinen Tempel in Jerusalem. Weil ich selber durch Jesu Blut vor der echten Sühnedeckel ins echte Heiligtum jeden Tag gehen kann und Gott dienen kann. Ist das keine Herrlichkeit? Und dann kann ich sogar noch genießen, was Gott mir sagt, dass es hochheilig ist, wenn ich die Zahlen des Hesekiel-Tempels verstehe, wenn ich seine Ausgänge, seine Eingänge und die Einrichtung verstehe. Das werden wir sehen. Zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle beim Hesekiel-Tempel die Schwelle. Kommen wir gar nicht drauf, aber die Schwelle spielt eine riesige Rolle. Und das alles werden wir studieren. Aber ich muss euch noch vertrösten. Wir fangen beim Hesekiel noch nicht an. Wir müssen zuerst diese Dinge glasklar abklären und müssen der Herr Jesus mit seinem vollkommenen Opfer, mit dem echten Tempel, mit dem echten Sühnedeckel, mit dem echten Zugang zu ihm im Mittelpunkt haben. Dann können wir zum Hesekiel. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für eine Herrlichkeit. Du bist der wahre Hohepriester. Du bist das wahre Opferlamm. Du bist der wahre Sühnedeckel. Du bist das Zentrum der Stiftshütte im Himmel. Du bist das Zentrum allen Gottesdienstes. Du bist das Zentrum allen Opfers. Du bist das Zentrum von allem, was der Vater uns geben wollte. Du bist der einzige Zugang vom Vater. Du bist sein Angesicht. Du hast dich im Alten Testament geoffenbart. Wenn die Menschen Gott gesehen haben, haben sie immer dich gesehen. Du bist der Engel des Herrn. Du bist der Führer der Heerscharen. Du bist der, der auf dem Thron saß im Himmel, als auch hier die Engelscharen und alle da waren. Du bist die totale Offenbarung Gottes des Vaters, der in diesem unzugänglichen Licht ist, wo nie mehr jemand war außer dir. Wir beten dich an für diese Herrlichkeiten, für diese Gnade, dass wir im Glauben dieses wunderbare Erleben dürfen, dass wir in die totale Herrlichkeit vor der Sühnedeckel treten dürfen, vor dein Angesicht und damit im Zentrum der Fülle des Heiligen Geistes, des Vaters sind. Dass es wunderbar ist, was du uns geoffenbart hast und dass du uns kleine elende Menschen durch diese viele kleine Tempel, die du zugelassen hast, auch der Hesekiel-Tempel, uns wirklich hier am Herzen diesen großen Dienst als hohe Priester tun willst, dass wir unsere Herzen vor dir beugen und verstehen, wie wir dir wirklich dienen. Was für eine Herrlichkeit hast du uns gegeben im Wort Gottes. Dieses wunderbare, siebenmal geläuterte Buch, das aber in irdischen Tiegeln ist, nur Papier und Druckerschwärze und trotzdem deine totale Offenbarung. Wir beten dich dafür an. Und gib uns jetzt auch für diese Tage weiterhin ein demütiges Herz, dass du uns die ganze Fülle dieser Offenbarung zuteil wäre lassen kannst, dass wir nachher ein völlig anderes Verhältnis zu der Heiligen Schrift haben, zum Alten Testament, auch zu diesem ganzen Tempel, auch zu allem, was du geschrieben hast, dass wir dasselbe erleben, wie die Männer auf dem Berg der Verklärung, wenn wir die Schrift aufschlagen, auch alttestamentlich, dass dann drüber geschrieben steht, sie sei nichts als Jesus allein. Amen.